Eine der am schnellst wachsenden Brands in Deutschland gerade. Sehr intensiv, sehr viel Druck. Ihr habt Investoren, ihr seid krass am Wachsen.
Wir wurden von den Financial Times auf Platz 7 gekürt.
Auf welchem Scale ihr das eigentlich aktuell macht, ist das schon sehr beachtlich. Weih uns mal in die Welt des Vor-der-Kamera-Verkaufens ein.
Es waren tatsächlich in einer Stunde knapp 1 Million. Hätte ich niemals gedacht. Aber ich hätte generell nie gedacht, dass Speedrop mal da ist, wo es heute ist. Top 40 bei Amazon, aller Brands.
Richtig wild. Du warst auch okay mit ein paar Zahlen droppen. Wie groß ist Speedrop umsatztechnisch aktuell?
Wir haben letztes Jahr abgeschlossen.
Du bist ja frisch von einer Show jetzt hergedüst hier in München. Also erstmal vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Ja. Wir hatten letztes Jahr deinen Mann Florian, auch ein richtig geiler Typ. Ja, Shoutout total, geht raus. Ja. Hier im Podcast, der hat sehr viel über Marketing abgenördet. Mhm. Und ich möchte dich heute ein bisschen besser kennenlernen. Ich möchte dich auch so fragen, du stehst viel vor der Kamera. Mhm. Du bist auch, also in meiner Wahrnehmung, eine absolute Top-Verkäuferin, wenn du bei HSE Produkte verkaufst. Du musst nachher mal ein bisschen droppen, was ihr da an so einer, wie lange geht es denn, eine Stunde?
Stunde.
Was du eigentlich da so für einen Stundenlohn hast. Mhm. Ja. Und genau, du hast jetzt schon ein bisschen eingeleitet mit deiner ganzen History. Wie hast du gestartet? Du wirst dein eigenes Geld verdienen, nicht abhängig sein, finde ich mega geil. Mhm. Ich habe genau das gleiche Mindset. Und wo ich jetzt starten möchte ist, du hast Beatdrop, du hast den Flo als Ehemann, du warst bei Miss Germany, warst da auch mit dabei. Das heißt, du bist eine absolute Powerfrau.
Dankeschön.
Was fällt dabei unter den Tisch? Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, da muss ich ein bisschen kürzer reden?
Ich glaube, das Einzige, was zu kurz kommt, und ich glaube, das ist auch das, was du mit der Zeit voll ins Mindset kriegst, ist das Thema Familie. Hm. Aber nicht Familie im Sinne von Florian und ich, sondern meine Eltern, die wohnen in der Nähe von Bielefeld. Und das ist zu Mannheim einfach mal 4 Stunden Autofahrt. Und das leidet schon enorm drunter, obwohl wir uns jedes Mal vornehmen. Wir fahren mindestens alle 2-3 Wochen hoch, das schaffen wir einfach nicht mehr. Und sind es nächste Woche oder diese Woche in Hamburg. Und da allein wieder, wir haben gesagt, vielleicht kriegst du irgendwie mit meinen Eltern kombinieren, fahren dran vorbei. Es ist unmöglich. Also das leidet enorm darunter. Und wenn du jetzt weißt, mit dem Mindset, wie früher wolltest du ja so wenig Zeit wie möglich mit deinen Eltern verbringen, jetzt weißt du halt, wie kostbar jede Minute ist, das tut ein bisschen weh.
Das glaube ich, ja. Du sagst, alle 2-3 Wochen fahrt ihr potenziell dann hoch. Wenn ihr die gemeinsame Zeit habt, dann ist wahrscheinlich auch super wertvoll. Und ich weiß nicht, ob ihr vorher irgendwas plant, eine Tour oder irgendwas macht, dass ihr die ein bisschen mit mehr Awareness nimmt, die Zeit.
Also wir planen tatsächlich nicht viel, weil wir sagen, wir leben dann einfach in den Tag hinein. Ja. Mein Bruder wohnt in Hamburg. Der kommt dann manchmal runtergefahren. Mein kleiner Bruder ist aus Karlsruhe. Vielleicht kommt er dann auch dazu. Aber sonst ist eigentlich so bei Mama sein und Mamas Essen.
Ja, beste. Mhm. Mega. So, ihr seid in Mannheim. Ihr seid vor 1-2 Jahren umgezogen von, ihr seid ein neues Büro nach Mannheim.
Ja.
Wo wart ihr davor?
In Landau. In der Pfalz.
Okay.
Ja, es war wunderschön. Aber wir hatten halt einfach keine Mitarbeiter und auch eigentlich keinen Platz. Wenn ich jetzt so denke, und da denke ich super viel drüber nach, so von 40 Quadratmeter, 500 Quadratmeter Office ist schon crazy. Und das halt in 2,5 Jahren.
Ja.
Hätte ich niemals gedacht. Aber ich hätte generell nie gedacht, dass Speedrop mal da ist, wo es heute ist.
Es war vorher, ihr wart in so einer Wohnung, oder? Das war euer Büro.
Es war Florians Eigentumwohnung, aber zugleich auch meine Studentenwohnung war unser Lager.
Okay.
Bei mir standen die Produkte und bei ihm haben wir dann gearbeitet.
Und dann wahrscheinlich 16, 17 Stunden am Tag?
Ja, jeden Tag.
Ja.
Das war ja Corona auch zu der Zeit, wo wir dann frisch in die Gründung gestartet sind.
Ja. Am Anfang wart ihr zu zweit? Mhm. Hattet ihr irgendwie Lagerarbeiter, Support oder so?
Nee, also hier geht ein Shoutout raus an meine ehemalige Vermieterin. Die hat uns den Rücken freigehalten. Sie ist ja im Rollstuhl auch und hat dann so, damit wir ein bisschen immer Urlaub machen konnten, hat sie dann bei mir in der Wohnung dann immer die Pakete verpackt und bei DHL abgegeben.
Wow.
Ja, das war die liebe Astrid. Ich bin so dankbar dafür, weil da konnten wir so ein bisschen auch Zeit für uns gewinnen. Und das war so lieb von ihr, weil sie auch seit Tag 1 wirklich so einfach mich supportet hat. Und wir sehen uns immer mal wieder, wenn ich dann samstags auf dem Markt bin und nach Brot kaufen gehen würde oder so oder Gemüse, dann sieht man sich mal und sagt, oh, voll schön. Und ich sehe immer deine Werbung auf Facebook.
Wie stolz ist sie auf euch?
Sehr.
Ja? Mhm. Mega. Okay, das heißt, ihr wart in dieser Wohnung, ihr seid dann nach Mannheim gezogen. Das war jetzt vor 2-3 Jahren?
Ja, vor 2,5 Jahren.
Und jetzt seid ihr, ich glaube, über 27 Leute? Seid schon 30? Wie groß seid ihr?
Wir sind 37.
37.
Ja. Wir sind nochmal richtig gewachsen. Dieses Jahr ist nochmal, wir haben ja dieses Jahr auch Management nachgezogen. Also im Januar hat unser COO, also Perspective COO angefangen. Das ist aktuell noch ein Head of Operations. Den Monat hat ein CFO angefangen. Davor den Monat hat unser Head of Growth angefangen. Also wir versuchen jetzt richtig so die Ebenen zu etablieren, damit wir auch einfach das einfach das Unternehmen unabhängiger von uns machen, aber auch vor allem Risiko rausnehmen, falls mal was ist, weil Flo und ich, wir reisen einfach zusammen. Und das muss man halt einfach mal stehen lassen.
Ja, verstehe ich voll. Ja, und ihr seid wahrscheinlich, wie viele Stunden am Tag hast du jetzt aktuell so in der Arbeit?
Mhm. Wir arbeiten schon so zwischen 14 bis 16 Stunden jeden Tag, Montag bis Freitag. Samstags machen wir ein bisschen low und sonntags lassen wir den Laptop wirklich ausgeschaltet.
Verstehe ich voll. Ja, mit Management wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er da mehr, ein bisschen wieder Lebenszeit zurückbekommt, oder?
Dass wir Urlaub machen können. Ja. Dass wir immer wieder Urlaub machen. Seit 4,5 Jahren machen wir keinen Urlaub mehr. Und auch unsere Flitterwochen. Wir haben 21 geheiratet und in der Zeit waren wir auch im Investmentrunde mit Good Brands und Judith Williams. Und dann haben wir 22 das Investment abgeschlossen. Im März waren wir dann tatsächlich in den Flitterwochen, aber da haben wir nur gearbeitet. Mhm. Also wenn ich an die Flitterwochen denke, dann denke ich eigentlich nur daran, wie ich Content gedreht habe die ganze Zeit.
Ich kann mich an die Stories erinnern vom Flo.
Ja.
Da hat er ein bisschen was geteilt, ja.
Ja, und so war es dann halt. Aber ich denke halt immer, wenn du es machst, weil du es liebst und es dir Spaß macht, und das habe ich ja, sonst würde ich nicht 4 Stunden Auto fahren nach München, 1 Stunde Show haben und 4 Stunden später wieder zurückfahren, dann machst du es einfach gern. Weil sonst fehlt dir die Motivation dazu. Das machst du nicht einfach so.
Was ist dabei dein Purpose, wenn du sagst, du machst es so gern? Also, was treibt dich da an?
Ich liebe es, wenn Menschen mit meinen Produkten Lebensqualität bekommen. Und das sieht man ja in unseren Feedbacks. Wir haben, glaube ich, 4,7 Sterne. Mhm. Und mittlerweile halt nicht mehr 5 Produkte verkauft, sondern Millionen von Produkten. Und das ist schon etwas, was mich einfach motiviert und einfach den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie mit tollen Alternativen auch etwas Schönes erreichen können. Und das ist so eigentlich das Hauptding. Aber auch mittlerweile auch 36 Familien zu finanzieren. Und denen einen Job zu geben, wo sie glücklich sind. Und natürlich bin ich vielleicht auch mal eine Arschchefin und sage nicht immer Ja und Amen. Aber im Grunde können sie bei uns schon geil arbeiten mit einer geilen Atmosphäre und coolen Leuten.
Würdest du sagen, du bist eine super Chefin? Weil du machst es zum ersten Mal jetzt, oder?
Mhm. Ja,
das ist
das
erste Mal.
Nee, ich denke schon, dass ich auch meine Macken habe. Gerade auch, ich habe anfangs war es für mich sehr schön, will ich die Coole sein. Weil wir waren schon so eine Coole sein. Ich habe halt gewusst, ich habe viele Arbeitgeber gehabt und ich wollte nie sein wie mein Chef. Ich habe einen Chef gehabt, der hat zu mir mal gesagt, du siehst gut aus, aber du kannst nichts, du kostest mich nur Geld.
Wow.
Und ja, das war schon krass. Und ich habe damals SEO-Texte für ihn geschrieben und wusste ganz genau, wie viel Einnahmen, welches Ranking wir auf Google und Co. hatten. Das heißt, ich wusste, es ist eigentlich gelogen, was er von sich gibt. Aber letztendlich wusste ich irgendwann, okay, wenn ich mal irgendwann mal ein Unternehmen gründe oder so, will ich niemals so ein Chef sein. Und das ist so meine Hauptmotivation. Also ich weiß, dass ich definitiv besser bin als das, was meine ehemaligen Chefs waren. Und es macht, glaube ich, Spaß. Und die Leute sind ja gerne da, die kommen auch gerne ins Office. Wir haben eine 3-2-Regelung, 3 Tage Office, 2 Tage Homeoffice. Manchmal sind sie auch 4 Tage die Woche da und ich glaube, das spricht auch für sich.
Stark. Ich habe genau die gleiche Argumentation auch damals gebracht. Ich war einmal angestellt und ich habe diesen Chef gehasst. Ja, das war ein A, Punkt. Und ich habe mir auch geschworen, nie wieder so, also ich will nie so sein wie er.
Ja, und ich glaube, das ist die beste Motivation, die du haben kannst, wenn du dann selbst halt in einer gewissen Position bist. Ja. Deswegen, ich wusste auch mal zum Beispiel, wenn ich dies und jenes erreiche, dann will ich nicht so sein wie die Menschen, die ich sonst mal sehe, weil du judgst halt sehr schnell als Mensch. Und so ist eben auch als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer.
Bevor wir jetzt so in diese ganzen Thema so HSE und sowas reingehen, ich habe ein paar Fragen natürlich mitgebracht. Gerne. Du hast vorhin im Vorgespräch was ganz Spannendes gesagt. Und zwar, wo du so angefangen hast, dich selbstständig zu machen, gab es viele in deinem Umfeld, die dann studiert. Du hast ja auch selber studiert, Studium abgebrochen. Mhm. Mittlerweile auch super stolz drauf.
Ja, sehr.
Und diese Zeit wird mich mal interessieren, weil kleiner Kontext, bei mir war das nämlich so, ich habe nicht mal Abitur, ich habe nie studiert.
Krass.
Und ich hatte auch so ein bisschen diese 10 Jahre von 20 bis 30 schon so ein bisschen die Komplexe im Sinne von alle um dich rum studieren, alle sind irgendwie in Berlin, in Stuttgart, in München und so beim Studium und du bist halt schon am Arbeiten. So, warum hast du es nicht, wieso machst du es nicht auch? Und mit 30 habe ich dann so gecheckt, oh krass, die sind immer noch beim Studium und ich habe schon ein bisschen was gemacht in meinem Leben. Wie war das für dich?
Es war sehr schwierig, weil ich habe ja türkische Eltern, logisch. Ich habe ja einen türkischen Migrationshintergrund. Und bei uns steht das Studium und die Bildung an erster Stelle. Mhm. Und meine Eltern sind beides Akademiker, haben auch dementsprechend studiert. Meine Mutter macht jetzt nochmal einen Master, beziehungsweise einen Doktortitel. Den Master hat sie schon abgeschlossen. Und sie ist, weiß nicht, wie alt, kurz vor den 60 ist sie. Und sie hat, weil sie einfach Lust hat, weil sie wissbegierig ist. Und dementsprechend war es schon sehr schwer für mich, dann die Einzige aus der ganzen Familie zu sein, die ihr Studium abgebrochen hat und dementsprechend auch irgendwie anders war. Aber ich war generell schon immer anders als meine 2 Brüder. Die sind das komplette Gegenteil von mir. Ich war auch die Einzige, die mit einem Deutschen nach Hause gekommen ist. So, das ist den, will ich heiraten. Aber nichtsdestotrotz ist es mittlerweile so ein Punkt, wo ich merke, okay, vielleicht war das mein Weg und ich musste das Studium anfangen, um meinen Mann kennenzulernen, um mit ihm gemeinsam dann etwas anzugehen, was meine Leidenschaft ist, weil mein Antrieb ist schon immer der gleiche. Ich will Menschen helfen. Ja. Mit meinem Psychologiestudium wollte ich Menschen helfen. In dem Fall war es tatsächlich Rechtspsychologie gewesen. Einfach jemand, der unschuldig ist oder schuldig ist, richtig einzuweisen, einzusortieren. Und jetzt mache ich eigentlich trotzdem den gleichen Purpose. Ich helfe Menschen, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Und jetzt weiß ich aber auch, dass wenn ich mir ehemalige Klassenkameraden oder andere Menschen aus meinem Umfeld anschaue, dass ich weiß, okay, ihr seid eigentlich da, wo ich von vor ein paar Jahren schon war. Und jetzt nicht nur monetär gesprochen, sondern auch vom Mindset her würde ich schon sagen, dass ich um einiges weiter bin. Auch wenn ich mal Gespräche führe mit anderen Leuten aus der damaligen Zeit. Das sind so Gespräche, die führe ich nicht. Das ist nicht mein Interessengebiet. Und keiner sagt, dass jetzt über Marketingstrategien oder so reden muss. Aber ich, Florian und ich, wir beschäftigen uns enorm mit Astronomie, Astrologie und so tiefgründige Sachen, Spirituelles, aber auch Politik irgendwo. Ne, schon ist ja ein Bestandteil. Und andere Menschen, habe ich das Gefühl, die rauben die Energie, indem sie immer über andere reden. Und das ist nicht meine Motivation. Ich rede nicht gerne über andere.
Verstehe ich 100%.
Ja.
Ich finde es toll, dass dein Antrieb ist, anderen zu helfen. Und wenn du mal überlegst, auf welchem Scale ihr das eigentlich aktuell macht, ist das schon sehr beachtlich.
Dankeschön.
Also hinterlasst ihr schon großen Impact auf der Welt.
Ja, ich hoffe es. Ja. Meine Mama ist immer ganz stolz. Sie schreibt dann immer so, ja, und da habe ich eine Creme entdeckt und das hat denen ganz gut geholfen. Sie arbeitet im Altersheim als Seelsorgerin.
Ja.
Und da tut sie dann auch mal so, ich sag mal, missionarsmäßig den Leuten mal dann versuchen zu empfehlen, wenn sie Gelenkschmerzen oder Co. haben, dass die B-Creme ganz gut ist und will immer Proben von mir haben. Und denen tut es dann halt tatsächlich auch gut. Und das ist dann immer auch sehr positiv, wenn ich dann da Feedback bekomme.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der euch nicht kennt als Marke. Davon gehe ich jetzt nicht aus, aber es kann natürlich passieren. Was verkauft eigentlich B-Drop so genau?
B-Drop ist spezialisiert auf natürliche Bienenprodukte im Bereich Health und Beauty. Also wir machen sehr viele natürliche Alternativen zu Gesundheitsprodukten, angenommen Schmerzsalben. Man kennt ganz klassisch den Teebalsam. So. Und wir haben natürlich die wundervolle B-Cream, die mittlerweile auch sehr, sehr stark kopiert wird und eines der stark kopiertesten Produkte auf Amazon mittlerweile ist. Aber wir machen auch ganz klassisch Beauty-Sachen mit Bienengift und Gelée Royale für Anti-Aging, schöne Lippen, schöne Hände. Also das ist so das eigentlich alles mit dem Zusatz der Biene.
Und das ist ja alles entstanden aus deiner Geschichte, oder? Ja. Du hattest ja damals auch so ein paar Hautproblemchen und daraus entwickelt.
Geht ja tatsächlich ein bisschen mehr zurück. Ich bin ja groß geworden mit Bienenprodukten. Das ist mein Opa Imker und immer frischer Honig und so. Das heißt, es war schon immer sehr präsent. Und interessant ist auch, dass ich als Kind gar nicht leiden konnte. Ne? Ich wollte so Propolis und so, ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich bin immer abgehauen, dass ich das ja nicht bekommen. Und Ironie des Schicksals, jetzt verkaufen wir es an Millionen von Menschen. Aber tatsächlich, ja, ich hatte Neurodermitis und Cortison war schon immer sehr präsent bei mir. Ich wollte aber eine Alternative haben zu der Zeit, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und so habe ich dann tatsächlich Propolis ausprobiert für meine Haut und nicht für mein Immunsystem. Und dann war das so, okay, nach 5 Tagen war das einfach um einiges besser, ohne Nebenwirkungen. Warum wissen das Menschen nicht?
Ja.
Also bei uns weiß man selbst, es ist gut für die innere Einnahme, aber warum weiß keiner, dass es gut für die Haut ist? Und das wollten wir verändern.
Würdest du sagen, ihr wart so die Ersten, die, also Propolis, wie ich es verstanden habe, gab es ja schon länger, also hat ja auch deine Oma und so verwendet. Würdest du sagen, ihr wart so die Ersten vielleicht in Deutschland, ich weiß auch nicht, in Europa vielleicht sogar, die das so ein bisschen moderner vermarktet haben, so D2C?
Ja, unser Ansatz war ja tatsächlich ja auch zu sagen, make Propolis sexy again, weil es gab dieses klassische Apothekergläschen mit der Handschrift vom Imker, was ja nicht schlecht ist, aber es war nicht schön genug, dass du es in einem Schrank zum Beispiel stehen hast und es gab ein paar Brands vor uns, aber die haben wir abgehangen.
Okay.
Ja.
Mega. Ja. Geil, okay. Ich würde extrem gerne in dieses HSE-Thema reingehen, weil ich hatte hier noch niemanden sitzen, der vor laufender Kamera im Fernsehen verkauft hat. Mhm. Deswegen, mich persönlich interessiert es gerade extrem. Mhm. Ja, es ist ganz egoistisch, will einfach wissen, wie das so läuft.
Sehr gerne.
Kurze Unterbrechung hier in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt und dir Mehrwert stiftet, dann abonniere unbedingt den Podcast. Entweder auf Spotify oder hier auf YouTube, je nachdem, wo du den Podcast anhörst oder anschaust. Du warst auch okay mit ein paar Zahlen droppen. Magst du vielleicht ganz kurz mal den Rahmen setzen, so wie groß ist B-Drop umsatztechnisch aktuell? Das so ein bisschen.
Wir haben letztes Jahr abgeschlossen, glaube ich, mit 42 Millionen netto.
Okay.
Irgendwie sowas.
Mega. Und du hast mir vorhin verraten, was ihr so in einer Stunde da bei so einer Show macht. Was ist da so der Rekord?
Vor anderthalb Jahren war das circa. Da haben wir die B-Cream, unser Hauptprodukt, das ist auch unser Hero-Produkt, das erste Mal gedroppt bei HSE. Und es waren tatsächlich in einer Stunde knapp 1 Million.
Richtig wild.
Mhm. Es war crazy.
Wie geht sowas? Weih uns mal in die Welt des Vor-der-Kamera-Verkaufens ein. Wer schaut dazu? Wer kauft da? Wie läuft das ab?
Ich kann es dir groß gar nicht sagen, weil ich glaube, es ist ein Product-Market-Fit. Und du hast ja, und es ist leider so, bei Teleshopping schon eine sehr ältere Zielgruppe. Es ist schon so 40 plus, aber sehr, sehr stark auch 70, 80. Und wenn du dann ein Produkt hast, wie zum Beispiel die B-Cream, die ja für Gelenke, für Schmerzen und Rücken, ne, all das, was halt so mit dem Alter auch kommt, ein Product-Market-Fit triffst und dann die Zielgruppe direkt targetierst. Und du hast ja bei HSE oder ich habe bei HSE Zeit, lange das Produkt zu erklären. Ich kann, das ist ganz anders zu D2C, wie du es zum Beispiel auch über eine Meta-Ad mit UGC in einer Minute machen musst. Ich habe 15 Minuten Zeit, das Produkt zu erklären. Was ist Bienengift? Wie wirkt es? Was macht Kollagen mit der Haut etc.? Was wird stimuliert? Und dann hast du die Leute gefesselt. Und wenn du noch gewisse Rhetoriken verwendest, man sagt zum Beispiel die altbekannte Ja-Schleife, dass ich die Leute echt in so eine Ja-Schleife haue, von wegen, leiden sie daran und spüren sie auch das dabei? Und die immer ja, ja, ja. Und dann wollen sie das Produkt kaufen. Und das war schon etwas, wo ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt etwas getroffen, es passt. Und das ist auch nach wie vor bei HSE auch eines der bestverkauftesten Produkte, die nicht reduziert werden. Das wird nicht reduziert.
Habt ihr da kein Angebot live, wenn man jetzt live kauft?
Irgendwie? Nicht bei HSE, die brauchen es nicht, weil die Zielgruppe einfach so da ist und die kaufen es halt einfach aus den Händen, weil das Produkt einfach passt. Und dadurch, dass ich als Gesicht der Marke dann vor Ort bin, die Bienenexpertin, oder ich sage mal so, ich bin die Bienenkönigin aus Deutschland.
Da kommt schon der erste Lacher bei der Audience.
Ja, und die finden dich immer ganz süß. Einmal hat uns eine dann angeschrieben über die App und hat gesagt, wie süß ich doch bin und wie toll und so, wie die perfekte Schwiegertochter. Und dementsprechend, wenn du dir einmal das Vertrauen von denen gesichert hast und regelmäßig da bist und auch vielleicht mal von daheim aus streamst, weil das geht mittlerweile auch, dann hast du deine Audience aufgebaut und dann sind sie voll, die sind sehr treu und loyal der Marke gegenüber.
Wie oft machst du diese Sendung?
Momentan öfter. Ich bin mindestens einmal die Woche in München. Und dann bin ich so einen ganzen Tag mit 3, 4, 5 Stunden live und dann gehst du wieder nach Hause.
Wenn du sagst 3, 4, 5 Stunden, dann ist es aber nicht nur eine Sendung, oder?
Eine Stunde, eine Sendung.
Okay, also machst dann 3, 4, 5 Sendungen gleichzeitig, also nacheinander?
So, nacheinander. So manchmal sind sie hintereinander, manchmal so mit einer Stunde Pause zwischendrin. Das kommt mal ganz drauf an, was gerade so die beste Sendezeit ist, welches Programm sie gerade haben. Aktuell laufen zum Beispiel die Mega-Wochen und haben sie dann so Mega-Angebote. Bis auf die B-Cream. Die haben wir auch nur gezeigt mit ohne Rabattpreis. Die war dann aber versandgratis.
Okay, mega krass. Also ich bin richtig geflasht, was da im Fernsehen alles machbar ist. Und
es
auch
ist so
heute noch. Ja, weil wir denken ja alle, also wir sind ja auch jünger als die Zielgruppe, die jetzt da gerade kauft. Und wir denken ja immer alle auf Instagram oder Facebook nicht mehr so, aber TikTok und YouTube und so. Aber dass da so eine große Audience ist, weißt du, wie groß diese Zielgruppe ist? Kann man das sagen?
Boah, ich kann es nicht in Zahlen fassen, aber ich weiß schon, dass wir so in Best-Peak-Zeit schon Millionen Leute erreichen können gleichzeitig. Das ist eigentlich so die perfekte Werbung oder Out-of-Home-Kampagne, ne, was du dir halt buchst. Aber das Besondere ist halt, ich sage aber auch immer, weil Teleshopping wird enorm unterschätzt. Das wird so krass unterschätzt. Aber wenn du dir jetzt heute TikTok-Shop und so anschaust, das ist nichts anderes. Das ist 1:1 das Gleiche. Wenn ich mir schaue, was meine Mitarbeiterin im Livestream verkauft, das ist das, was ich bei HSE mache. Aber die sind die Vorreiter davon. Sie haben es nur nicht geschafft, die Audience umzupolen und dann auch dementsprechend das Endgerät zu verändern. Aber da sind sie jetzt halt gerade sehr gut im Umschwung.
Einer meiner Mentoren hat mir mal gesagt, die Menschen kaufen bei dir bei Know You, Like You, Trust You. Würdest du es erstmal unterschreiben aus deiner Erfahrung?
Ja.
Und wie generierst du das live vor Kamera jetzt in deinem Fall?
Ja, indem du einfach natürlich dich selbst vorstellst, wenn ich jetzt auch vom B-Drop ausgehe, ja, Know You. Ich meine, sie lernen mich mit jeder Show immer mehr kennen. Ja. Trust ist klar, ich kenne Bienenprodukte, ich habe Fotos, ich habe auch wirklich Sachen, wo ich mit meinem Opa gemeinsam dann vor seinen Bienenstöcken bin. Und das ist zum Beispiel bei HSE immer sehr praktisch, weil du einfach viel einblenden kannst. Du kannst sie mitnehmen. Das ist aber auch wie bei, wenn du auf Instagram oder TikTok Shop live gehst, wenn du die Fotos und auch einfach die ganzen echten Sachen, das aber auch zeigst, was für Wissen du hast, wie du dich auskennst mit den Produkten, das gibt dir auch eine Art Trust, meiner Meinung nach.
Ja.
nach. Und dann musst du einfach nur noch mit dem Produkt halt überzeugen.
Was mir auffällt, und das merke ich jetzt auch schon in diesen 20 Minuten Podcast, du bist eine sehr charismatische Person und du bist von der Rhetorik her passt auch alles. Das heißt, ich denke, dass du auch die Menschen anziehst, dass sie dir sofort auch, die mögen dich, die vertrauen dir allein schon, wie du bist von der Person her.
Ist immer sehr lustig. Wir haben einen Mitarbeiter, der witzelt immer über mich, weil es gibt manchmal natürlich auch Tage, wo ich nicht 100% gebe. Ne? Das gibt's halt einfach. Wir sind Menschen. Und dann laufe ich halt nicht mit einem Grinsen durch die Welt, wie ich es sonst immer tue. Ich bin auch ein sehr positiver Mensch und versuche immer alles aus dem Bestmöglichen zu sehen. Und dann müssen wir aber trotzdem Content drehen, weil die Zeit bleibt einfach nicht stehen. Es geht weiter und die To-Dos haufen sich an. Und dann sagt zum Beispiel die Fotografin zu mir immer, ja Bi, ich brauche jetzt noch eins mit dir, wo du am Lachen bist. Und dann grinse ich halt in die Kamera. Und dann läuft er jedes Mal vorbei und sagt, du bist so fake, Bi, du bist so eine fake. Ich so, aber Jan, eigentlich lache ich doch. Nee, du bist so fake, jedes Mal. Aber das wiederum finde ich halt wieder sehr schön, weil dann dadurch kommt irgendwie so ein echtes Lachen über die Lippe und dann bleibt das halt auch einfach.
Ich meine, im Showbusiness, so nehme ich es jetzt mal an, bei dir ist es, du musst ja präsent sein. Mhm. Wenn du sagst, also Millionen von Menschen live vor der Kamera, dann musst du ja auch performen.
Voll.
Wenn du da ein Gesicht ziehst, dann funktioniert es natürlich nicht.
Also ich habe einmal, das war ganz am Anfang, ich weiß auch nicht, wie aufgeregt ich von meiner ersten Live-Show war. Das werde ich auch nie vergessen. Ich konnte eine Woche nicht schlafen. Und das gibt es bei mir nicht. Ich war nicht aufgeregt bei der ersten Investmentrunde. Ich war nicht aufgeregt bei der zweiten Investmentrunde. Ich war nicht aufgeregt, als ich geheiratet habe. Ich war aber aufgeregt, als ich eine Stunde vor einem Millionenpublikum live gehen musste, das erste Mal. Ich konnte eine Woche nicht schlafen und für mich war das so, okay, wie mache ich das und tue ich das? Und dann nach der Stunde hat dann der Bildmischer zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, ja, wäre auch mal schön, wenn du zwischendrin mal lächelst und nicht mal so streng guckst, dass ich mal ein schönes Bild mit dir mischen kann. Und seitdem habe ich es mir angewöhnt, selbst wenn die Kamera gerade nicht auf mich zeigt, immer ein Lachen über den Lippen zu haben, dass er einfach ein schönes Bild von mir einfangen kann.
Man hört es ja auch so durchs Telefon, wenn Menschen lachen. Mhm. Also mein Sales-Team 100%. Ist zum Beispiel drauf geschult, wenn die jemand anrufen, dann lachen die am Anfang dabei, weil du hörst es durchs
Sau
Telefon.
Schlau. Ja. Das hörst du. Das spürst du aber auch.
Ja, safe. Mega. Okay, krass. Wie bist du zu diesem HSE-Thema gekommen? Wahrscheinlich dann durch die Judith, durch das Investment? Oder das war dann wahrscheinlich ein Teil von diesem Deal, schätze ich?
Jein, also wir hatten keinen Deal in dem Sinne. Wir waren ja auch nie bei der Höhle. Ich finde es immer sehr lustig, wenn Menschen das sagen, oh, dein Pitch war so gut bei Höhle der Löwen. Und
so, er hatte keinen Pitch,
gell? Wir hatten keinen. Schwierig. Partie minus, das gelogen. Ja. Nee, aber wir hatten ja in der Hinsicht ja keinen Deal ausgemacht. Sondern unser Deal war, sie gibt uns Geld. Und wir wachsen. So.
Okay.
Das war der Deal mit allen Investoren. Aber sie hat dann, weil sie auch so sehr an ihr Produkt und eben Product Market Fit glaubt, gesagt, ich mache euch mal ein Intro, aber der Rest muss von eurer Seite aus passen. Das heißt, Marge muss passen, ich von der Persona muss passen, ob HSE auch überhaupt Bock darauf hat. Und dementsprechend bin ich dann da reingekommen und das war dann auch so lustig. Die haben dann eine Schulung gemacht mit Florian und mir. Und dann gab es einen Folgetermin, zu dem Flo halt nie eingeladen wurde.
Sorry, Flo.
Ja, das war so lustig. Also, ja, ich habe den Termin in Wald gar nicht bekommen. Ich so, ja, du bist auch gar nicht im Verteiler drin. Ja, war schwierig. Aber ja, er hat andere Stärken und die sind sehr gut.
Ja, den macht er sehr, sehr gut.
Sehr gut, ja.
Ja. Ich möchte es ein bisschen teilen. Ich arbeite mit vielen Foundern und Founderinnen, so wie dir. Und ich habe auch das Pattern erkannt, wenn du als Founder oder Founderin charismatisch bist und so diese Heldenperson annehmen kannst, dann funktioniert das irgendwie 10-mal besser. Ja.
Ja. Und ich sag nur, Alisa von Purely, Heldenstory, schlechthin, Frau ist so 10 von 10 authentisch und ich kenne sie ja auch persönlich und sie ist auch einfach das, sie lebt dieses Aloha, sie lebt Purely und brennt für diese Brand nach so vielen Jahren noch und wenn ich mir nur ein Stück davon abschneiden kann, bin ich stolz drauf. Und das merken die Menschen.
Bist auf einem guten Weg, glaube ich.
Danke.
Okay, was mich jetzt auch noch interessiert ist, du hast gesagt, ihr habt jetzt auch wieder fleißig Mitarbeiter eingestellt, ihr wart lange zu zweit oder halt in einem kleinen Team und dann ging das ja raketenartig nach oben. Wie war das jetzt für dich, so dieses ganze Thema Leadership, Hiring, Führung, das alles zu lernen? Wie bist du rangegangen? Wie war das so für dich?
Wir haben ja im ersten Jahr waren Flo und ich, dann kam 2022 im Juni Lisa dazu. Lisa ist immer noch mit an Bord. Eine hat sich dann vom Customer Care weiterentwickelt zu Buchhaltung und Finance in dem Bereich. Und ich wusste halt, wie gesagt, dass ich nicht so werden will wie mein ehemaliger Arbeitgeber. Das heißt, ich konnte Hiring nicht, ich konnte auch nicht Leadership. Heißt, ich brauche einen Coach. Wir haben uns dann relativ früh einen Coach geholt. Die hat uns dann wirklich in allen Prozessen begleitet. Wie hire ich richtig? Worauf achte ich? Was ist eine Kultur? Was sind Core Values? Ja. Wir haben Core Values definiert in unserer Firma. Kenn ich. Seitdem wir uns wirklich daran streng halten, funktioniert es. Also ich würde sagen, unsere Kultur ist so harmonisch und ich habe letztens einen LinkedIn-Beitrag geschrieben gehabt, wo ich so viel Hate bekommen habe, weil ich geschrieben habe, wir sind familiär und machen zwar Mittagspause. Das ist aber keine Regel, sondern es ergibt sich einfach, weil die Lust, Leute Bock darauf haben, damit in anderen Abteilungen am Mittagstisch gemeinsam zu quatschen, wie denn ihr Tag ist, was sie so machen. Und das finde ich halt sehr schön, weil das zeigt einfach, dass wir im Hiring sehr viel richtig machen und unsere Fluktuation ist so gering, seitdem dieser Coach mit an Bord ist. Mhm.
Ja. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln bei Core Values. Mhm. Ich teile kurz eine Anekdote mit dir. Als wir Ecom House gegründet hatten, hatten wir gar keine Core Values. Ja, wir hatten auch die Vision so mehr oder weniger im Bauchgefühl, aber nie runtergeschrieben. Mhm. Wir haben die ersten Mitarbeiter geheiert und haben irgendwie gemerkt, okay, mit ein paar funktioniert es, mit ein paar gar nicht. Die machen irgendwas anderes und irgendwie ziehen wir nicht an einem Strang. Und hatten nur den Pain. Meine Freundin, Shoutout an meine Freundin, die ist Director of People bei einem Tech-Startup. Mhm. Und die hat am Anfang gesagt, Leute, ihr braucht Core Values. Und ich so, ja, genau, wir brauchen erstmal Umsatz und Kunden. Ja, Core Values, nice to have, ja, aus dem Konzern so. Und dann hatten wir diese ganzen Probleme. Und ich habe mit meinem Geschäftspartner ein Jahr später auf Mallorca im Urlaub dieses Buch gelesen, Traction. Und in Traction werden Core Values beschrieben und Vision und alles Mögliche. Mhm. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. So,
meine
fuck.
Freundin.
Wir haben diese ganzen Probleme. Und meine Freundin hat es vor einem Jahr schon gesagt, warum haben wir keine Core Values? Und dann haben wir auch mit einem Coach, also ich kann es auch immer empfehlen, Mentoren oder Coaches zu haben. Das ist eine absolute Abkürzung, Spaß, so viel Fehler. Auch alles aufgebaut und das ist einer der größten Filter im Hiring.
100%. Und wir bewerten ja auch unsere Mitarbeiter. Wir hatten früher oder machen das immer noch Quartalsgespräche. Mhm. Das ist jetzt kein Gespräch, wo Gehalt gepitcht wird, sondern einfach ein Feedback an den Menschen, der seine Arbeit macht. Machst eine geile Arbeit bis A-Player. Machst eine geile Arbeit bis B-Player. Und C-Player sind halt Terroristen, sagt man. Die musst du halt relativ schnell gucken. Entweder kriegst du sie kulturell wieder hin oder es funktioniert nicht, weil sie sind halt eine Rakete, was die Arbeit betrifft. Aber seitdem wir so wirklich in dem Muster uns bewegen und auch wirklich kontinuierlich dieses Feedback geben, es funktioniert. Und so heiern wir auch. Unser Hiring-Prozess ist so klar definiert mit Bewerber prüfen und dann Arbeitsprobe kennenlernen, gegebenenfalls Teammember kennenlernen und dann no oder go.
Wie war deine erste Kündigung?
Oh, ich habe kein Problem damit. Ich bin da so schmerzhaft. Für Flo war es ganz schlimm. Flos erste Kündigung, wenn er dir davon erzählen würde. Ich habe den dann vorgeschickt, so jetzt, du machst das jetzt alles. Ja. Und der hat, du hast wieder geschwitzt und der konnte nicht mehr. Und ich, für mich ist das ganz einfach. Also ich denke mir halt, in dem Moment muss ich halt meine Organisation schützen. Ja. Mein Baby ist meine Firma und auch die Leute, die da drin sind, die sich darauf verlassen und nicht mit, ich sag jetzt mal, mit Gift angesteckt werden möchten. Das heißt, da müssen die Leute einfach schmerzlos gekündigt werden.
Ja, ja, ja. Ich bin dann eher so auf Florians Seite, ja, mittlerweile wahrscheinlich so in der Mitte von euch beiden. Aber meine erste Kündigung war auch sehr krass. Also,
ja. Ja. Ich hatte mal eine, die habe ich dann gekündigt und habe ich gesagt, ja, willst du den Grund wissen? Die so, nee, ist mir egal. Ich so, ja, und das sagt halt viel über dich aus, wenn dir nicht mal der Kündigungsgrund wichtig ist.
Wild. Mhm. Ich meine, über die Jahre macht man auch viele Erfahrungen. Dann, ich will nicht sagen, stumpft man ab, aber man wird irgendwie reifer und dann sieht man auch solche Kündigungen sowas rationaler und dann fällt es einem
100%.
Leichter.
100%. Ja, wie gesagt, ich muss halt mein Unternehmen schützen und meine Mitarbeiter schützen. Das ist das höchste Gut, weil alles andere ist egal.
Ja. Gehen wir mal auf die Produkte ein. Mhm. Wie viele SKUs habt ihr aktuell ungefähr?
Also reine Monoprodukte würde ich sagen, sind wir bei 25 circa.
25? Habt ihr irgendwie einen Plan, wie oft ihr die launcht? Habt ihr jeden Monat ein, zwei? Mhm.
Wir haben nicht so viele Launches, weil du musst dir ja vorstellen, unsere Produktentwicklung dauert ja schon sehr lange. Mhm. Wir arbeiten jetzt seit 2,5 Jahren an einer sehr, sehr, sehr special Produktentwicklung. Die launchen wir wahrscheinlich, wenn es gut läuft, im Juni. Und das ist schon so eigentlich gängig. An unserer Zahnpasta haben wir 3 Jahre gearbeitet. An den Skincare-Produkten davor auch 2 Jahre. Und Lebensmittel gehen etwas schneller. Aber da ist A, die Marge nicht so gut. Und B, bist du halt angreifbarer für die wundervollen, tollen Abmahnvereine, die uns ja kontinuierlich abmahnen, weil du eigentlich nur sagen kannst, das ist Manuka-Honig. So. Ja. Und dann kauft man sich Manuka-Honig für 30 Euro, weil es so ist. So, mehr darfst du halt einfach nicht dazu sagen.
Ja klar, sold.
Und deswegen versuchen wir mehr in die Richtung Kosmetik zu gehen. Ja. Und das dauert schon so 2 bis 3 Jahre. Du musst theoretisch jetzt, also wir sind jetzt gerade auch in der Planung für die Produkte von 28.
Ja, ja, ja. Ich habe mich damals mit dem Flo, also wir schreiben ab und zu auf WhatsApp und ich weiß, ihn triggert das Thema Copycats extrem.
Ich
kann
auch. Ich hasse
1000% nachvollziehen. Ja. Ich weiß, warum das passiert.
Ja.
Wo Erfolg ist, will jeder irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Haben. Genau. Ihr wart auf, oder ihr seid auf Amazon immer so unter den Top 1, 2, 3.
Ja, mit vielen Produkten auch.
Mit vielen Produkten. Also ihr seid extrem sichtbar, was funktioniert.
Top 40 bei Amazon, aller Brands.
Richtig wild.
Ja, haben wir die Woche gedroppt bekommen, war ich ja stolz drauf.
Ich weiß, wie Flo das triggert, das Thema. Mich würde mal interessieren, wie gehst du damit um?
Du merkst diese Schweigeminute. Also ich bin ein sehr impulsiver Mensch auch manchmal. Wenn sowas triggert mich richtig.
Ja.
Und ich würde am liebsten in die Bude abfackeln dafür. Ja. Aber ich habe gelernt, also Flo ist so jemand, er will auf jeden Fall dann das Leben zur Hölle machen so, und Rechtsanwälte draufsetzen. Ich sehe es ein bisschen monetärer. Ich sage, okay, es macht keinen Sinn, weil wir verlieren so viel Umsatz. Ich glaube, so viel Umsatz können sie gar nicht einspielen. Aber ich glaube auch daran, dass letztendlich schon eh und je A, die Qualität überzeugt und B, das Original bleibt einfach das Original.
Ja.
Und das merken wir immer wieder. Auch gerade Kunden, die dann schreiben beim Customer Care, wir haben ja Customer Care komplett in-house und die kommen zu mir, hey B, guck mal, hier hat jemand geschrieben, die haben damals die 5 Euro günstigere Bienengiftsalbe gekauft, wir sind jetzt auf uns rumgestiegen, weil die viel besser ist. Und das ist eigentlich genug für mich. Aber was mich halt so ein bisschen nicht kränkt, aber wenn du so Start-up-Leute hast, mit denen du mal geschrieben und gesprochen hast,
ja,
und dann kommen die um die Ecke und kopieren dein Produkt, denen würde ich am liebsten echt die Zähne kaputt schlagen.
Das ist moralisch gesehen schon
das
ein bisschen
ist
fies.
So wie, und dann tun sie so einen auf, wir haben ihr Produkt kopiert, nee, das wusste ich jetzt nicht. Und dann sage ich mir einfach ganz genau, pass auf, dass ich dich nicht irgendwann wirklich öffentlich fertig mache. Aber ja, ich stehe damit leider drüber. Weil ich da sage so, wir haben halt einen Fortschritt. Die machen das, was wir vor Jahren entwickelt haben.
Ja.
Sondern wir arbeiten bereits an den nächsten Hero Products. So, mach das erstmal nach. Und dementsprechend ist, glaube ich, da musst du schon egoistisch sein und dein Ego so hoch pushen, dass du da eigentlich gar nicht dich drauf einlässt.
Den Insight, den ich habe von Ecom House, weil wir haben mit vielen Kunden gearbeitet und es gesehen, dass wenn eine Brand halt richtig schnell erfolgreich wird, dass dann genau das passiert. Das Window of Time habe ich gesehen, 6 bis 24 Monate dauert es mit einem erfolgreichen Produkt, bis die Copycats kommen. Je einfacher das Produkt kopierbar ist, desto schneller geht's.
Definitiv.
Mit so Dropshipping-Themen will ich gar nicht angehen, weil da dauert es eine Woche, weil da gibt es kein USP und gar nichts. Aber das ist so der Window of Opportunity und ich habe mich mittlerweile auch damit abgefunden, weil wir wurden auch schon ganz oft kopiert, so Kampagnen und so Ideen
crazy
und alles Mögliche. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, die sind einfach da, die werden auch nicht. Also die kommen immer, wenn du erfolgreich wirst.
100%.
Und deswegen finde ich das geil, dass du sagst, okay, immer innovativ bleiben, immer nach vorne, immer neue Produkte, weil die Copycats, die sind halt, ja, die sind ja nicht so schnell wie du, die sind ja noch weiter hinten, die können es ja niemals aufholen.
Ja, wenn sie wüssten, was ich in meiner Pipeline alles habe, ich habe so coole Produkte. Ich freue mich nur drauf, nur dauert es halt einfach lange, bis sie auf den Markt kommen.
Ja. Was dauert da so lange in der Entwicklung?
Ja, einfach, sage ich mal, die Formulierung muss stabil sein.
Ja.
Dann darfst du ja keine allergischen Reaktionen. Wir lassen ja jedes Produkt in-house testen, also bei unseren ganzen Mitarbeitern oder vielen Mitarbeitern. Und wir schicken die immer an unsere Kunden raus und holen dort echtes Feedback ein, weil letztendlich wollen die das Produkt verwenden. Also brauche ich das Feedback von meinen Kunden. Und dann musst du halt gucken, passt das Produkt, passt das mit dem allergisch sein? Dann müssten die Stabi-Tests funktionieren. Die sind eigentlich mindestens 3 bis 6 Monate. Aber generell ist es halt wirklich diese Formulierung, die einfach passen muss. Und dann muss es ja mit den Bienenprodukten sich ja auch, muss ja harmonieren können.
Mhm.
So Gelee Royal, ich wollte immer ein Haaröl haben mit Gelee Royal. Das ist das Futter der Bienenkönigin, was super nährreich ist, so mit Biotin und Co. enorm hoch. Aber hat nie geklappt, weil die Ölbasis beißt sich mit dem Gelee Royal. Wir haben, glaube ich, ein halb, dreiviertel Jahr an dieser Formulierung gearbeitet, aber es ist jedes Mal gekippt.
Mhm.
Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, dann nehmen wir Manuko-Honig statt Gelee Royal rein. Und so ist dann die Formulierung halt nie was geworden.
Und ihr seid auch eng an der Produktion dran, gell? Ich habe ja irgendwie mitbekommen, ihr wart in Neuseeland, Supplier und alles besuchen.
Ja, wir waren in Neuseeland, das war richtig schön.
War das so ein bisschen Urlaub?
Ja, nee, gar nicht. Ja.
Okay.
Es gibt ein Bild von mir, das ist, glaube ich, legendär, wo ich wirklich am Airport sitze am letzten Tag, nach 5 Tagen und ich hinterfrage mein ganzes Leben. Wirklich so, ich war noch nie so fertig in meinem Leben aus. Wir sind ja hingeflogen, 28 Stunden, sind dann 4 Tage vor Ort gewesen, Content-Dreh kennenlernen etc. Und danach sind wir wieder abgeflogen. Du bist gerade von einem 12-Stunden-Jetlag reingekommen, fliegst wieder ab.
Mhm.
Und das war schon hart, aber das machst du halt.
Ist wichtig.
Weil du es liebst,
ja,
weil es dich antreibt.
Weil du einen Purpose hast. Ja. Ihr verkauft auch im Offline-Geschäft, also Rossmann DM. Seit wann macht ihr das?
Rossmann haben wir die Volllistung bekommen letztes Jahr,
im
Januar. Und DM hatten wir mal eine Testlistung.
Okay.
Die war gut. Also wir haben gut verkauft und waren mitten im Rebranding. Wir haben die ganzen Packagings und so umgeändert. Und danach haben wir die Listung bekommen letztes Jahr, glaube ich, im Sommer rum.
Okay. Ist das ein großer Hebel bei euch?
Es ist schon positiv, aber wir versuchen ja hauptsächlich online zu wachsen, ja, und neue Kundenakquise dementsprechend reinzuholen, damit wir unabhängig sind. Also, dass wir theoretisch ohne Probleme sagen könnten, hey, schön und gut, ist aber on top. Wir machen ja auch jedes Quartal Quartalsplanungen, wie soll das nächste Quartal aussehen, was rechnen wir mit HSE, was rechnen wir mit DM, und prinzipiell betrachten wir diese ganzen Leute und ganzen Channels als on-top-Channels, die uns einfach zusätzlich dann Umsatz geben. Das ist auch meistens der Grund, warum wir dann so overdelivern, weil wir machen unsere Planung eigentlich sehr, 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 wie das sagt man?
Konservativ.
Konservativ, ja. Dankeschön. Sehr konservativ, und dann kommt HSE on top, DM kommt on top, und das ist dann positiv, weil wir eigentlich nur damit planen, online stark in der Neukundenakquise zu wachsen.
Ja, ja. Hat es euch irgendwie online kannibalisiert, dass die Leute offline kaufen?
Nein.
Habt ihr nichts gespürt?
Gar nicht, nee. Ja. Ich glaube, wenn du, es sind ja so viele Menschen und so viele Zielgruppen, die du erreichen kannst. Und wenn du das gut aufgliedern kannst, dann ist das doch positiv. Und wir haben ja auch bei Rossmann und DM haben wir zum Beispiel die B-Cream in einer 50-Gramm-Variante und gar nicht eine 100-Gramm-Variante. Ah. Das heißt, das ist auch nochmal unterschiedlich für den Kunden, weil er sagt, okay, die eine nehme ich zum Traveln, das eine habe ich für daheim. Oder die XXL B-Cream gibt es auch noch bei uns exklusiv im Shop. Und wenn du da, glaube ich, so ein paar Tricks anwendest, dass der Kunde dann dementsprechend differenzieren kann, ist das, glaube ich, eher, dass er dann beides holt. Und 50-Gramm-Variante finde ich sehr gut für jemanden, der zum Beispiel B-Drop noch gar nicht kennt und auch zum Beispiel keine Online-Werbung sieht. Und dementsprechend kann er das dann da ausprobieren und kommt dann vielleicht auf unseren Online-Shop.
Und für die ganzen Retailer ist es natürlich ein richtig fetter Win, dass ihr halt online so Gas gebt, weil da schafft ihr natürlich den ganzen Trust, die ganze Awareness, dann auch noch HSE mit dazu. Voll. Die reiben sich wahrscheinlich so die Hände, oder?
Ja, und merken auch zum Beispiel, wenn unsere Kampagnen funktionieren, sei es jetzt irgendwie Meta oder Native und Co., das befruchtet richtig.
Ja.
Aber HSE befruchtet auch DM, HSE befruchtet Amazon enorm. Jedes Mal, wenn ich da live bin, siehst du wieder einen Blütenpollen von 10 Stück auf irgendwie 40 Stück verkauft wird. Das ist mal sehr interessant. Aber es ist tatsächlich eine Win-Win-Situation. Deswegen finde ich es gar nicht so negativ. Ich sehe es wirklich als ein On-Top-Channel, der einfach dazugehört.
Habt ihr irgendwie einen Weg gefunden, das alles irgendwie zu tracken und Attribution und sowas? Weil ich stelle mir das ultra kompliziert vor.
Nee, du kannst, das Einzige, was du natürlich beobachten kannst, wir haben ja Anfang des Jahres TV gestartet.
Ja.
Und seit wir zum Beispiel TV haben, merken wir, dass natürlich bei DM die Absatzzahlen stärker geworden sind, dann Amazon befruchtet wurde und natürlich auch unser Online-Shop. Aber du kannst ad hoc nichts attribuieren, weil du einfach keinen Wert hast. Aber du weißt, okay, da ist theoretisch ein Sales-Event oder eine andere Kampagne, und dem kannst du es eigentlich zuordnen.
Ja, 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 verstanden. Okay, ihr seid damals gestartet auf Amazon oder Shopify?
Beides parallel.
Beides. Und wenn du jetzt zurückblickend schaust, wie hat sich's entwickelt? Ist der Shop jetzt mittlerweile größer? Ist Amazon größer?
Ist im gleichen Wachstum eigentlich geblieben.
Okay.
Also wobei ich, ganz am Anfang war es vielleicht 50-50, weil, na klar, wir haben damals auch nur 100 Euro am Tag gemacht.
Ja.
Aber mittlerweile ist schon so Amazon 10-15% und hauptsächlich Shop-Only dann.
Ja.
Ja, ist aber auch ganz gut. Also ich finde es ganz, ganz gut, dass wir da schon auch bei Amazon geile Rankings haben und trotzdem gut befruchten. Aber das Grundrauschen muss bei uns bleiben.
Im Shop, ja. Und da habt ihr auch die ganzen Kundendaten, und da ist eigentlich das echte Asset so.
Das echte Asset, und auch generell, ich sage ja immer die Community, wir haben ja auch unser Loyalty-Programm, was wir letztes Jahr gelauncht haben. Und da merkst du auch schon, dass die Kunden was damit machen. Und die setzen sich, ich habe das Gefühl, und vielleicht gehöre ich auch dazu, Amazon-Kunden, die sind so top of the funnel, die interessiert es gar nicht, was mit der Brand ist. Logisch, weil die wollen schnell das Produkt haben. Und bei uns im Shop merkst du schon, die setzen sich mit mir auseinander, die wissen, was mit mir ist, was ich tue. Es gibt eine Kundin, die schreibt mir so oft auf Instagram auch und fragt mich auch mal nach, so wie es mir geht, was ich so mache und dass jetzt die Aktion von uns gesehen hat oder gesehen hat, dass wir jetzt dieses Produkt launchen werden. Also es ist schon interessant, wenn du siehst, dass du so eine Love-Brand kreierst, was ja für uns wichtig ist, weil du verkaufst von Menschen, kaufen von Menschen. Ja. Und das würde ich sagen, haben wir sehr, sehr gut hinbekommen die letzten Jahre.
Wie fühlt sich das für dich an? Weil das zahlt ja voll auf deinen Purpose ein.
Es fühlt sich schon schön an, aber es fühlt sich auch gruselig an, weil wenn man mich kennt, und das glauben so wenige Menschen, ich bin ganz klassisch Krebssternzeichen, ich bin so schüchtern, ich bin so zurückhaltend und ich brauche so maximal gar keine Aufmerksamkeit. Und es glaubt mir niemand. So immer so, wie so bist du. Nee, ich bin wirklich so, also in meinem Freundeskreis oder so, bin ich so diejenige, die eigentlich keine Aufmerksamkeit braucht. Die einfach gerne auch hinter den Kulissen. Ich habe noch nie eine große Geburtstagsfeier gehabt, weil ich es auch einfach nicht möchte. Wir fliegen jedes Jahr weg, weil ich gar nicht diesen krassen Tamtam um mich herum haben möchte.
Bist du eher introvertiert?
Total.
Ja.
Sehr. Auch auf Events. Ich gehe dann auch bewusst auf Events, um aus meinem Kern oder aus meiner Schale rauszukommen, um halt mich zu connecten und auch einfach mich, wie man ganz klassisch sagt, weiterzuentwickeln.
Mhm. Nochmal kurz zu dieser Community. Mhm. Wie habt ihr die konkret gestartet und wie nutzt du das? Also trefft ihr euch offline? Fragst du deine Community für Produktideen? Wie nutzt du das?
Also wir haben ja 2022 das Investment abgeschlossen mit Judith Williams, Bitterliebe, Good Brands und noch einem Investor, dem ich eigentlich gar keine Bühne geben möchte. Und er hat damals zu uns gesagt, mach doch, ihr habt eine perfekte Geschichte, du und Flo. Jetzt sind wir mal Flo raus, hat er gesagt. Und warum erzählst du den Leuten nicht von dir? Du bist doch die perfekte Frau, die davon reden kann, was Bienenprodukte ausmacht. Und das habe ich dann auch getan. Und für mich war es so schwierig, jemand, der sein Instagram immer privat hat, dann auf einmal in die Kamera zu reden. Und ich durfte mir Kommentare anhören, machst du jetzt einen auf Influencer? Und bist jetzt die TikTokerin geworden. Also es war schon hart, ne? Weil gerade ich, so introvertierter Mensch, gar keinen Bock auf die ganze Kacke. Und dann kommt noch so Gegenwind. Klar. Das war schon für mich Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt ist es so, ich zück das Handy mal raus und drehe mal eine Story und poste es halt online. Aber nichtsdestotrotz, ja, das war schon so der Hauptgrund, warum ich dann angefangen habe zu erzählen, dass die Leute mich kennenlernen. Und natürlich ist im Hinterkopf auch heute noch, dass ich denke, interessiert das die Leute überhaupt, was ich erzähle? Mhm. Aber ja, es interessiert sie, weil einfach diese positiven und Feedbacks kommen. Aber es war schon so der Hauptgrund, warum wir angefangen haben, die Community zu bilden. Wir haben schon Offline-Events gemacht. Wir möchten dieses Jahr, nächstes Jahr noch mehr Offline-Events machen mit der Community, weil ich sage, wir haben so viel von denen und möchten denen was zurückgeben. Und es muss halt sinnig sein, das ist mir sehr wichtig. Aber sonst, klar, bei jeder Produktentwicklung sind die involviert, bei jeder einzelnen. Ja. Egal ob Zahnpasta, egal ob Serum oder Handcreme oder Conditioner, wir lassen alles testen.
Ja, also die machen sogar die Beta-Tester, also die testen die Produkte selber.
Die testen sogar die Produkte, die noch nicht mal final sind im Abschluss. Und dann wir fragen dann, welchen Geruch findet ihr gut? Vielleicht einen anderen Geruch, findet ihr das besser? Welcher Geschmack ist schön? Gerade bei der Zahnpasta sind wir gerade an der Kinderzahnpasta dran. Soll es Apfel-Banane sein? Soll es Kirsche sein? Soll es Multivitamin sein? Dann testen wir es auch bei ihren Kindern und geben dann auf so einen Fragebogen, den wir dann vordefiniert haben, uns Feedbacks.
Ja, ich finde das ultra wertvoll, weil ich sehe es ganz oft, dass irgendwie Produkte aus dem Bauchgefühl entwickelt werden oder sowas. Mhm. Es kann mal funktionieren, aber die Chance ist groß, dass es halt meistens nicht performt.
Ich glaube, die ersten Produkte, die du launchst, wenn du noch keine Community hast, dann ja, ich meine, bei unserem Pro-Plus-Tinkturen war es ja nicht anders. Mhm. Aber jetzt ist es so wertvoll. Und du merkst, dass wenn was von der Community kommt, das kommt dann dementsprechend auch gut an. Voll. Aber wir analysieren ja auch viel nach Approaches und gucken, okay, der Approach ist sehr stark Nagel zum Beispiel, Nagelbefall, Nagelpilz. Und dann gehen wir da in die Entwicklung und gucken, okay, wie kommt es bei unseren Kunden an? Gefällt ihnen das Produkt? Hätten sie gerne einen anderen Duft drin? Und dementsprechend sind das meistens die Hero Products, die wir haben.
Ja, aber es gibt ja online unendlich viele Daten, die man haben kann auf Knopfdruck und sich da inspirieren lassen kann, was Potenzial hat.
Ja, und wir machen einmal im Jahr eine Umfrage bei unseren Kunden. Ja. Oder wenn wir jetzt für die B-Cream speziell, weil wir definieren wollten, okay, wofür nutzen die Leute das? Gab es dann zum Halbjahr letztes Jahr mal eine Umfrage und da haben wir so viel draus gewonnen. Und unsere Kunden, die werden dann dementsprechend belohnt mit einem 15% Gutschein, weil wir machen auch nicht viel Rabatte. Ja. Wir machen so seltene Rabatte und dann sind sie auch dankbar dafür, wenn sie mal eine Rabattaktion haben.
Ja, verstanden. Okay. Und jetzt beim Content Marketing, du hast gesagt, am Anfang war es, ich kann es 1000% nachvollziehen. Mhm. Ich habe mit Content angefangen, hier dieser Podcast 2018. Also wirklich schlecht damals, ich habe vorgelesen. Und wenn du online gehst, bekommst du Hate. Ja, und ich bin auch introvertiert, deswegen habe ich es gerade sehr gefühlt. Denkst du so, okay, ich lasse es, glaube ich, wieder. Aber jetzt nach den ganzen Jahren, du siehst es wahrscheinlich als extrem wertvollen Marketingkanal. Habt ihr da eine klare Marketingstrategie? Postest du täglich? Was ist da so das Mindset?
Seit 4 Jahren gibt es keinen Tag bei der BeatDrop Instagram Story, wo noch nie eine Story drin war. Geil. Jeden Tag ist eine Story drin. Sei es irgendwie der Beitrag, der neu gepostet wurde, sei es etwas von mir, sei es irgendwie Feedbacks von den Kunden. Es ist jeden Tag etwas drin. Das ist für meine Social Media Managerin, glaube ich, manchmal schon sehr anstrengend, dass jeden Tag was Neues da sein muss, was auch gewinnbringend für den Kunden ist, sei es jetzt in Form von Wissen oder Co. Aber ich merke schon, dass das was mit den Leuten auch da draußen macht, weil viele Brands unterschätzen das total. Und dann gibt es ja noch meinen Account, wo sie ja mich mitverfolgen können. Ich poste nicht so viel, ich würde gerne mehr, aber manchmal ist es, ich weiß nicht, ob du das kennst, so viel passiert, dass ich nicht selektieren kann, okay, was poste ich jetzt davon? Ich bin halt keine Influencer oder Content Creatorin. Für mich ist das sehr überfordernd. Und letztens meinte jemand zu mir, ja, du brauchst halt einfach eine Personal Assistant, die das macht. Aber da ist mein Antrieb wieder, nee, ich will es selber machen. Mhm. Und da haben die dann natürlich auch die Möglichkeit, mich mitzuverfolgen, zu gucken, was macht die Bee eigentlich so in ihrem Alltag? Wo ist sie so unterwegs? Wofür interessiert sie sich? Und dementsprechend haben wir keine dementsprechend definierte Markenstrategie, aber die Kunden verfolgen eigentlich BeeDrop und mein Leben somit.
Ja, super authentisch voll. Quasi. Ja, ja, voll. Mir ist auch aufgefallen, du als, und das macht der Flo ja auch, ihr zwei seid ja auch Personal Brands, ja, regelmäßig auf LinkedIn wird gepostet, ihr geht auf Events, das heißt, da habt ihr natürlich auch einen gewissen Impact und gibt Value in Form von Vorträgen und sowas. Was ist da so die Idee? Macht ihr das einfach so aus Spaß? Gibt es da eine Strategie dahinter?
Da gibt es auch keine Strategie, da lehnen wir auch super viel ab, weil einfach viel mehr reinkommt, als dass wir annehmen können und wollen, weil unser Hauptfokus liegt in der Firma, wir verdienen kein Geld damit. Wenn wir also jetzt ich habe dir vorhin von dem Iftar erzählt, dass eine Bekannte mich einfach gefragt hat, ob ich Bock drauf hätte, dort einen Vortrag zu halten. Mache ich dann gern, weil ich liebe es auch manchmal, Formate zu unterstützen, weil ich war auch mal klein und war dankbar für jede helfende Hand. Also gebe ich dann auch, wenn ich irgendwas beiliefern kann, auch dementsprechend meinen Senf gerne mit dazu. Und da selektieren wir sehr stark. Und wir waren letztens in Zürich auch von Trusted Shops und glaube, das war jetzt Outbrain, ich darf nichts Falsches sagen. Und haben die da auch mit unterstützt, weil sie da einfach Lust drauf hatten, dieses Format dort zu etablieren. Dann macht man das gerne. Aber wir wollen kein Geld damit verdienen, weil das ist nicht unser Antrieb. Unser Antrieb ist BeeDrop groß machen. Wenn es dann im BeeDrop einzahlt, dann bin ich dankbar dafür. Weil das ist dann etwas, was da eingespielt hat. Weil für mich, ich bin froh, wenn ich dann irgendwie nicht mehr stark in der Presse stehen muss oder sonst irgendwas, weil jeder hat eine Meinung zu dir. Und ich durfte mir schon anhören, wie viel Botox ich mir schon in die Stirn gespritzt habe. Meine Stirn ist nicht gebotoxt. Aber es ist schön, weil das sind dann anscheinend unsere Pflegeprodukte, die funktionieren.
Wie ist es in Mannheim, wenn du so durch die Stadt läufst, wirst du erkannt?
In Mannheim nicht so krass. Wir leben ja privat in Landau.
Okay.
Und da schon. Ja. Also da sagen Menschen auch so, oh, das ist die Bee vom BeeDrop. Hast du gesehen, das war die Bee? Und ich denke mir so, Leute, keine Ahnung, redet doch einfach mit mir. So. Und einmal kam einmal jemand zu mir und meinte dann so, oh, und ja, und wie ist es? Und oh, du bist ja voll bodenständig und so. Und ich sage, ja, keine Ahnung, sprich doch einfach so, alles cool. So, hä? Keine Ahnung. Ich will es auch nicht, weil ich bin selbst auch nicht so jemand. Ich meine, ich bin sehr großer Adele-Fan. Bei einer Adele wäre das was anderes, ja. Aber keine Ahnung. Ich habe jetzt zum Beispiel die Antonia Elena von Christian Wolf, die Ex-Freundin, die habe ich jetzt vor 2 Tagen auf einer Gala angesprochen, weil ich mir dachte, so, das ist auch nur ein Mensch. Also andere Menschen so, oh, die Antonia, die ist so krass. Und ich dachte mir nur so, nee, Leute, das ist einfach ein Mensch. So,
ja.
Nichts anderes. Deswegen hört auf, euch irgendwie da so Gedanken zu machen. Und deswegen bin ich genauso bodenständig und denke mir so, quatsch einfach mit mir.
Wenn ich jetzt mal den Vergleich zu Adele ziehen darf, wenn du so bekannt wärst wie Adele, wahrscheinlich wirst du das, wenn du so weiter warst.
Ja, Gott weiß.
Wäre das für dich persönlich, wissend, dass du auch eher so introvertiert bist, wenn du jetzt, stell dir vor, du bist jetzt gerade in München, läufst du durch die Fußgängerzone und jeder spricht dich an. Wäre das etwas, wo du sagst, okay, da hätte ich Interesse dran oder streck dich das ab?
Ich würde auswandern.
Ja.
Ich würde irgendwo hinziehen, wo mich keiner kennt. Und das kennt man ja von den 2 Kaulitz-Geschwistern.
Ja.
Die haben alles richtig gemacht, weil ich würde damit nicht klarkommen. Ich würde das so fertig machen, weil ich bin so ein Liebhaber von privater Zone, von einfach ich selbst sein, mein Partner sein und nur mein Partner und ich. Und das würde mich so triggern, dass ich, glaube ich, keinen Spaß mehr im Leben hätte.
Ja.
Deswegen müsste ich woanders hin, irgendwie Neuseeland. Oder so. Ich suche eine Ausrede, um nach Neuseeland zu ziehen, weil das ja so weit weg ist. Sagt so, nein, kann ich nicht hinziehen. Aber ich könnte das nicht. Und deswegen verstehe ich auch einfach so Stars, die einfach von Paparazzis und Co. genervt sind.
Ja, verstehe ich auch. Resoniere ich sehr mit. Mit Blick auf die Zeit, du arbeitest ja mit deinem Ehemann zusammen.
Ja.
Wie ist denn das so? Die Frage hast du wahrscheinlich schon 1 Milliarde Mal bekommen. Ich kenne aber die Perspektive von Florian, der war ja schon hier zu Gast. Jetzt interessiert mich natürlich, wie es bei dir ist.
Ich liebe die Arbeit von Florian. Ich liebe es für das, was er tut, für das, was er, wie er brennt dafür. Er liebt und lebt Marketing.
Ja.
So krass.
Ja.
Und ich glaube, du kannst nur so jemanden halten, wenn du selbst so einen Drive hast zu arbeiten. Wir würden nicht funktionieren, wenn wir beide nicht so arbeitssüchtig, wobei er noch mal krasserer Workaholic ist als ich, definitiv. Aber es ist schwierig. Es funktioniert sehr gut, weil wir beide es lieben zu arbeiten. Ich glaube, jemand, würde ich weniger arbeiten und würde er weniger arbeiten, würde das nicht funktionieren.
Ja.
Wir haben beide den gleichen Antrieb. Wir wollen BeeDrop groß machen, wir wollen Menschen helfen. Aber es ist wirklich schwierig. Also was sehr stark drunter leidet, sind, wie ich es vorhin gesagt habe, unsere Urlaube. unsere private Zeit und halt das ganze Thema mit der Familie und Co. Aber nichtsdestotrotz, wir haben sehr, sehr früh begriffen, unsere Aufgaben aufzuteilen. Er macht Marketing, ich mache das Personal Branding, ich mache Personal, ich mache Produktentwicklung, wo ich einfach neben dem Mitarbeiter noch meinen Senf dazugebe und meine Meinung sage. Weil ich sage auch, es muss authentisch sein. Ich würde niemals ein Produkt entwickeln lassen, was ich nicht zu 100% hinten dran stehe. Das ist mir sehr wichtig. Und dementsprechend funktioniert es manchmal jetzt durch die große 500 Quadratmeter Bude, die wir jetzt auch im Büro haben, sehen wir uns ja auch kaum mehr über den Tag. Und das finde ich aber gut, weil dann haben wir doch am Abend mal mehr zu erzählen über die Firma, weil sonst hast du immer alles gemeinsam erlebt, Influencer-Marketing, das und das und das. Und jetzt ist es so, okay, wie war es denn bei dir heute so? Und dann erzählt man sich schon was. So was man auch ganz klassisch von Paaren kennt, wenn sie abends nach Hause kommen, reden sie erstmal darüber, wie der Tag war. Aber es war schon eine Zeit lang wirklich schwierig. Aber wir wissen, dass wenn wir daheim sind, dann auch einfach dieses, wir sind nicht mehr Bio und Flo, sondern wir sind Bethül und Florian, die halt einfach ihre Zeit gemeinsam verbringen und einfach das Ehepaar sind. Und ich bin aber auch diejenige, die dann schnell auf Durchzug schalten kann. Es gibt manchmal Momente, wo ich einfach sage, gestern Abend war das erst wieder, da hat er wieder angefangen, irgendwas zu reden. Und ich sage, ja, finde ich ganz cool, das Thema, parken wir bitte bis morgen früh, weil ich will jetzt nicht darüber reden.
Ja.
Und dann bin ich auch kackend dreist und ziehe das einfach durch.
Ja, ja, ja.
Einer muss mal Nein sagen. Und dadurch, dass sein Kopf halt rattert und rattert, okay, ich mache mal kurz eine Erinnerung, dann reden wir morgen darüber. Okay.
Bist du strenger in der Beziehung als er? Ja.
Ja, und du hast ja vorhin gesagt, das mit den Core Values, da gibt es einen Satz, der ganz klassisch dazu passt. Und das ist, hör auf deine Frau, und dann funktioniert. Und das ist so. Ich habe auch zuvor immer gesagt, weißt du, ich hab immer recht. Also ich habe in vielen Sachen recht, aber so Sachen, wo ich prinzipiell sage, wir machen das so und so oder dies und jenes oder das und das, im Nachgang kam immer raus, dass ich recht hatte.
Wenn das jetzt meine Freundin, meine liebe Kaylee hören würde, die wird dich abknutschen, weil sie sagt mir auch so immer die Sachen, ich habe da meinen Dickkopf und mach's anders und am Ende hatte sie recht. Immer.
Ja, und ich hab mal von jemandem gehört, irgendwie 30, 40 Jahre glückliche Ehe.
Ja.
Und weißt du, was der Erfolg hinten dran war? Was? Einfach auf die Frau zu hören. Die Frau hat immer recht.
Mega geil, mega geil. So, ich habe noch eine letzte Frage, weil du ja auch gesagt hast, das ist gerade also sehr viel, sehr intensiv, sehr viel Druck. Ihr habt Investoren, ihr seid krass am Wachsen. Wahrscheinlich eine der am schnellst wachsenden Brands in Deutschland gerade, schätze ich, musst du mir sagen.
Wir wurden von den Financial Times, glaube ich, auf Platz 7 gekürt.
Wild.
Es ist so, und weißt du, was das Krasse ist? Wir feiern das alles nicht. Für uns ist so, ah krass, okay, weiter geht's. So, und das ist etwas, wo wir jetzt auch gesagt haben, wir feiern dieses Jahr eine große Party mit unseren, nicht mit Influencern, so wie es viele Brands machen, wir feiern mit unseren Lieferanten, mit unserem Team, mit unserer Familie und Freunde, weil wir gesagt haben, wir möchten uns als Team jetzt mal feiern, dass wir so krass durchgerockt haben die letzten 5 Jahre. Und ich finde, das vergisst man viel zu oft. Ja. Oft ist es auch so, man macht Team-Events, weil es cool ist nach außen, als Employer Branding und so. Nee, bei uns, weil wir es wirklich wollen und weil wir allen was zurückgeben möchten. Und deswegen, also wir feiern viel zu wenig unsere Erfolge. Das erste Investment nicht gefeiert, das zweite Investment nicht gefeiert. Dann haben wir unser erstes große Büro, das zweite große Büro nicht gefeiert. Wir haben die erste Million nicht gefeiert. Wir haben den millionsten Kunden nicht gefeiert. Und das dazu.
Und meine Frage ist, siehst du, weil du hast ja wirklich auch, ihr habt ja eine große Vision für B-Drop. Ja, ich weiß nicht, was es ist, 100 Millionen oder 1 Milliarde, wer weiß.
100 Millionen.
Kann ja sein, dass ihr nochmal 10x denkt. Ist für dich B-Drop, ist es dann am Ende des Tages, siehst du das so als dein absolutes Lebenswerk oder ist es ein temporärer Push, weil ihr gebt ja alles, ihr gebt ja wirklich komplett alles rein, kein Urlaub, sagst du. Siehst du dein Leben, dass du das für immer so machst oder ist es jetzt, keine Ahnung, für die nächsten 5 bis 10 Jahre, bis Ziel erreicht ist und dann neues Kapitel?
Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, was ist B-Drop, hätte ich gesagt, ja, ich verkaufe vielleicht ein paar Produkte und es geht einfach weiter. Wenn du mich jetzt das fragst, würde ich nach wie vor sagen, wir verkaufen unsere Produkte weiter und es geht einfach weiter. Für mich ist das Hier und Jetzt halt sehr, sehr, sehr griffig. Das heißt, ich weiß, dass ich jetzt daran Spaß habe. Wir wissen, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo wir noch Florian und Bitte sein möchten und leben möchten. Das heißt, irgendwann werden wir bestimmt unsere Shares abgeben und vielleicht nur noch operativ im Großen als vielleicht stiller Mitgesellschaft dabei sein. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es schon etwas, wo du erschaffst und stolz drauf bist. Und unsere Mitarbeiterin Lisa hat gesagt, auch B-Job wird laufen, denn sie hat zwei Kinder schon großgezogen, die haben laufen gelernt, ob B-Job wird das schaffen. Mhm. Und ich glaube, ich bin dann stolz drauf, wenn ich sehe, dass B-Job laufen gelernt hat und vielleicht auch irgendwann mal rennt, aber dann vielleicht in meine Richtung rennt, aber nicht mehr mit mir gemeinsam. Weißt du, was ich meine? Absolut. Und ich dann ganz stolz sagen kann, hey, ich bin die Gründerin von dem Unternehmen, ist auch okay, dass es nicht mehr meine Firma ist. Und da wäre ich schon stolz drauf. Aber für jetzt, so die nächsten 5 Jahre, ist das so etwas, ich habe Drive, ich habe Bock, ich habe Lust und ich bin noch jung. Und ich denke, wenn du gewisse Prozesse und Strukturen etabliert hast, dann klappt das auch mit dem Urlaub wieder.
Ja, ich bin sehr zuversichtlich.
Ja, ich bin also das, was sich so dieses Jahr tut, da bin ich optimistisch. Wir haben jetzt Ende Juni unseren ersten Urlaub. Und da habe ich schon zu Flo gesagt, meine Anforderungen sind, dass wir vielleicht 3 Tage schaffen, Urlaub zu machen.
Wo geht's hin?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, Flo hat's gebucht. Ich habe Geburtstag.
Ah, mega. Ja. Stark. Wow. Betül, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Das Gespräch war extrem angenehm. Dankeschön. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch alles Liebe vom Herzen für die nächsten Meilensteine, die ihr natürlich auch feiern werdet, wie ich es hier rausgehört habe.
Hoffentlich.
Macht so weiter, weil ihr macht alles richtig. Du bist eine tolle Powerfrau. Das respektiere ich extrem.
Dankeschön,
Flo, wenn du das jetzt gerade anhörst und anschaust, du natürlich ein Powermann. Ja, ihr macht beide einen richtig geilen Job. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke ebenfalls.
Danke. So, abschließend noch eine wichtige Sache. Wenn du einen Online-Shop hast, egal ob klein oder groß, egal ob du 10.000 Euro im Monat machst, 100.000 Euro oder 1 Million im Monat umsetzt und du möchtest auf das nächste Level kommen, weißt vielleicht nicht so genau wie, dir fehlt vielleicht der rote Faden, vielleicht sind deine Meta-Ads nicht profitabel oder skalieren ab einem gewissen Level nicht weiter, vielleicht fehlt dir auch einfach das Team oder auch die Expertise weiter zu wachsen, dann habe ich etwas Besonderes für dich. Für kurze Zeit bieten wir kostenlose Audits an, wo wir deine Situation im Detail anschauen, komplett auf dich eingehen und gucken, was sind bei dir gerade so die Blockaden und was sind vor allen Dingen daraus resultierend die Chancen, um auf deine Ziele zu kommen. Wenn das für dich interessant klingt, dann buch dir einfach einen kostenlosen Strategie-Call bei uns auf www.ecomhaus.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort nehmen wir uns 1 Stunde für dich Zeit, gucken alles an im Detail und geben dir einen klaren Fahrplan, sodass du auf deine Wachstumsziele kommst. Wir sehen uns.